Wellenbrecher-Podcast. Tiefgründige Gespräche rund um die UN-Ozeandekade.
Hallo und herzlich willkommen bei Wellenbrecher mit mir Annabelle und
Eva. Und wir haben heute wieder einen Gast. Und zwar freuen wir uns, Simon Jungblut bei uns begrüßen zu dürfen im virtuellen Studio. Hallo Simon.
Hallo Annabelle, hallo Eva. Schön, dass ich da sein darf.
Simon hat im Bachelor auf Lehramt Biologie und Chemie studiert an der Uni Bremen und anschließend den Erasmus Mundo Master gemacht in Science in Marine Biodiversity and Conservation, ebenfalls in Bremen ansässig. Im Anschluss hat er zu invasiven und einheimischen Zehnfußkrebsen in der südlichen Nordsee promoviert, ist jetzt seit 5 Jahren Postdoc und nebenbei hat er mal soeben ICMARE gegründet. Das steht für International Conference for Young Marine Researchers. Da werden wir später auch noch ein bisschen mehr drüber reden. Und mittlerweile koordiniert er außerdem noch das EU-Projekt FACEIT. Auch da hoffen wir noch ein bisschen drüber zu reden.
Sehr gerne.
Wir haben das Feedback bekommen, dass wir unbedingt mit dieser Frage starten sollen. Deswegen bekommst du sie jetzt auch. Und zwar wollten wir dich fragen, ob du ein Lieblingsmeerestier hast, welches dir besonders am Herzen liegt.
Ja, das ist schwierig festzulegen. Also da gibt es mehrere, wenn ich mehrere nennen darf. Also einmal bin ich zur Meeresbiologie gekommen, schon als ich 6 oder 7 war, über Orcas. Weil als ich 6 oder 7 war, das ist ja schon ein bisschen her, kam der wunderbare Film Free Willy in die Kinos, den ich total toll fand als Kind. Und habe dann mich damit beschäftigt, mit Walen und Delfinen, und habe dann festgestellt, es gibt noch ganz viel mehr Meerestiere im Meer. Und seitdem wollte ich Meeresbiologie studieren und das darf ich auch immer noch machen. Und ja, dann habe ich mit Krabben promoviert, habt ihr schon gesagt, mit invasiven Krabben, nicht jetzt meine eigenen Krabben, mit denen ich promoviert habe, aber rote Königskrabben finde ich total super. Das sind die ganz großen, die aus Sibirien in die Arktis eingewandert sind. Die sind total spannend. Und jetzt akut selber arbeite ich gerade an Seeigeln, an arktischen Seeigeln. Die finde ich auch total super, weil die produzieren ganz viele unerwartete Ergebnisse und sind sehr, ja, unvorhersehbare kleine Gesellen.
Ich habe meine Bachelorarbeit über Seeigel geschrieben. Super.
Ach, super süß. Welche Seeigel?
Oh Gott, die Spezies kann ich dir nicht mehr sagen, aber auf jeden Fall sind die super wichtig auf Riffen, um da die Algen wegzufressen, ja, und, ja, ja, und quasi das Riff nicht zu ersticken.
Ah, ja. Ja. Sehr spannend.
Ich habe eine Nachfrage, die ist bestimmt interessant für alle etwas Jüngeren, die uns hören, die vielleicht überlegen, was sie studieren sollen. Du sagst, du wolltest Meeresbiologe werden, aber hast im Endeffekt erstmal Chemie und Bio auf Lehramt studiert. Wie kam das dazu?
Genau, also ich habe festgestellt, dass ich gut im Erklären bin und halt auch Spaß daran habe zu unterrichten und deswegen halte ich auch gerne Vorlesungen oder mache Lehre an der Universität auch immer noch. Ich habe dann Lehramt studiert, Biologie und Chemie in der Kombination, weil Lehrer zu werden war für mich, naja, fast eine gleichberechtigte Option und habe dann festgestellt, dass ich ohne Zeit zu verlieren den Bachelor nochmal in Biologie und Chemie in Richtung Lehramt erstmal machen kann und dann immer noch einen Master in Meeresbiologie sofort hinterher machen kann. Also es war so ein bisschen ein Tür offen halten. Ich habe dann aber direkt einen Masterplatz bekommen und habe danach auch direkt eine Promotionsstelle bekommen nach dem Master und deswegen war diese Lehramtsoption dann irgendwie doch nicht nötig sozusagen. Nach der Promotion war ich 1 Jahr lang dann mal Lehrer, aber genau, es war halt eine Möglichkeit, mir noch eine Option offen zu halten, sozusagen, wenn das mit der Meeresbiologie erstmal nicht weitergehen sollte.
Und momentan leitest du oder koordinierst, besser gesagt, das EU-Projekt FACEIT. Vielleicht magst du so ein bisschen erklären, was das ist und was ihr da macht?
Ja, FACEIT, muss ich leider ganz zu Anfang sagen, ist seit November abgeschlossen. Also das Projekt ist beendet, aber das macht nichts. Es ist trotzdem toll und ich erzähle weiterhin gerne viel darüber. FACEIT ist ein EU-finanziertes Projekt, was ja Ende 2024 beendet wurde. Und da war ich der wissenschaftliche Projektmanager. Und bei FACEIT ging es um die Biodiversität in arktischen Küstengebieten. Also wir sind einen vergleichenden Ansatz gefahren und haben hocharktische Fjorde, zum Beispiel an der Ostseite Grönlands und an der Ostseite Spitzbergens, verglichen mit Fjorden, die im Wandel sind. Also zum Beispiel die Westseite Spitzbergens, der Kongsfjord ist ein ganz bekanntes Beispiel, oder auf der Westseite Grönlands, wo Nuuk gelegen ist, Kangalua heißt der Fjord. Und wir hatten auch einen Referenzfjord in Finnmark im Norden Norwegens, der Porsangerfjord in der Nähe vom Nordkap. Und wir haben dort ja Biodiversität verglichen auf verschiedenen trophischen Ebenen, also von Mikroorganismen über Fische, Zooplankton bis zu Seevögel und Meeressäugetieren. Und haben sozusagen unseren Fjord der Zukunft verglichen mit den Fjorden im Wandel und mit den Fjorden, die man noch als hocharktisch betrachten kann. Dann haben wir halt weiterhin so Ökosystemfunktionen dieser Fjorde miteinander verglichen, aber auch auf sozialwissenschaftliche Aspekte genauso viel Wert gelegt im Projekt. Also was heißt das, wenn die Biodiversität sich klimawandelbedingt ändert für die Lebensumstände zum Beispiel der lokalen Bevölkerung an den Fjorden? Also Fischerei, Jagd, aber auch naturbasierter Tourismus zum Beispiel ist ein Arbeitspaket gewesen in diesem Projekt. Das war wahnsinnig spannend und als ausgebildeter Naturwissenschaftler habe ich da selber auch wahnsinnig viel gelernt über so ja sozioökologische Systeme, die Fjorde sind. Also man kann einen Fjord nicht auch biologisch und biodiversitätsmäßig nicht managen wollen, ohne dass man die Menschen, die dort vor Ort leben, mit einbezieht.
Habt ihr irgendwie Erkenntnisse gewonnen, wie sich die Fjorde vielleicht ändern? Also, dass die Arktis sich ändert, ist ja vielleicht allen bekannt. Arctic Amplification, das ist in der Arktis 3 bis 4 Mal schneller erwärmt als der restliche Durchschnitt der Erde. Also, habt ihr da irgendwelche vielleicht Erkenntnisse bekommen, auch in Bezug auf den Referenzfjord, den ihr hattet?
Ja, absolut. Also sogar der Referenzfjord ändert sich natürlich ständig weiter in eine, ehrlich gesagt, nicht wirklich erfreuliche Richtung. Also es ist so, dass auf allen taxonomischen Ebenen, von Mikroorganismen bis Seevögel und Meeressäugetiere, haben wir festgestellt, dass die arktischen Arten in den Fjorden alle abnehmen im Laufe der Zeit. Es werden immer weniger Arten und immer weniger in der Anzahl pro Art. Und die borealen, also die temperierten Arten, die nehmen alle zu. Ja, das ist natürlich ein einigermaßen langsamer Prozess, aber wir haben ganz viele Zeitserien zusammengetragen, die halt in diesen Fjorden halt seit teilweise Jahrzehnten schon gesammelt werden, diese Daten. Und der Trend ist glasklar nachweisbar. Ne? Also die arktischen Arten werden weniger. Wale zum Beispiel folgen der kalten Temperatur nach Norden, die meisten Arten, während halt zum Beispiel in Spitzbergen jetzt wir mehr und mehr Seehunde zum Beispiel sehen. Und das sind die gleichen Seehunde, also die gleiche Art, wie wir sie auch hier in Deutschland auch vor Helgoland herumschwimmen haben. Ja? Und in Anführungszeichen, sie gehören dort einfach nicht hin. Aber natürlich fühlen sie sich jetzt auch da wohl. Ne? Und die arktischen Arten, wie die Ringelrobben zum Beispiel, die werden jetzt weiter nach Norden immer wieder verschoben. Die Frage ist natürlich, was passiert mit den hochspezialisierten arktischen Arten, die auf Meereis angewiesen sind, was es wahrscheinlich demnächst nicht mehr geben wird. Oder ja, was passiert mit hoch angepassten arktischen Algen? Diese Arten werden wir verlieren. Dann, ja, haben wir einen großen Aspekt, war zum Beispiel, dass wir uns Gletscher, sich rückziehende Gletscher angeschaut haben. Da wir hatten Meereisphysiker und Glaziologen mit an Bord. Die Gletscher ziehen sich zurück. Das ist ja auch jetzt keine Neuigkeit, nicht? Aber was halt ganz stark, im Projekt halt immer wieder hervorkam. Gletscher enden, wenn sie weit genug oder noch stark genug sind, noch groß genug sind, ja üblicherweise im Fjord. Ja, kalben dann kleine Eisberge, mehr oder weniger groß, in den Fjord hinein und produzieren dann das treibende Eis. Und ein Fjord, der im Wasser endet, der produziert immer ein lokales Auftriebsgebiet. Ja, also beim unterschwelligen Abschmelzen des Eises, was völlig normal ist bei auch gesunden Gletschern, würden Nährstoffe durch die Wassersäule mit hinaufgedrückt. Dabei werden ganz viele Nährstoffe frei und es ist ein hochproduktives Gebiet. Ja? Also es gibt ganz viel Algenzellen, es gibt ganz viel Zooplankton, das dann teilweise auch durch osmotischen Schock so ein bisschen paralysiert ist und dann eine einfache Beute für zum Beispiel Robben und Seevögel ist. Also da ist wahnsinnig viel los vor so einem Gletscher. Und das Problem ist, wenn der Gletscher sich so weit zurückzieht, dass er dann auf Land endet, dann ist das ein Problem für den Fjord. Weil dann über ganz viel Erosion, ja, das abschmelzende Wasser nimmt ja Sedimente mit in den Fjord, wird dann halt eine Sedimentfahne sozusagen im Fjord produziert. Das heißt, es ist so viel Sediment im dann oberflächlich schwimmenden Süßwasser, dass ab einem halben Meter Wassertiefe darunter alles stockdunkel ist. Da kann keine Alge mehr Photosynthese betreiben. Dementsprechend ist das auch nicht mehr vorhanden als Primärproduktion für die höheren Organismen, wie jetzt zum Beispiel Zooplankton. Und es besteht dann halt die Gefahr, dass der Gletscher dadurch nachhaltig verändert wird. Und wir haben zum Beispiel festgestellt, dass die Großalgenzusammensetzung im Kongsfjord auf Spitzbergen sich auch in den letzten 30 Jahren massiv geändert hat. Und wir vermuten, dass halt ein Teil das ausbleibende Eis ist, das nicht mehr alles wegkratzt und sich jetzt zum Beispiel ein Gezeitengebiet ausbildet, was es vorher einfach nicht gab. Und das andere ist, dass halt die Algen, die Photosynthese ja betreiben müssen, alle sozusagen nur noch weiter im Flachwasserbereich vorkommen und gar nicht mehr tief genug oder gar nicht mehr so tief vorkommen wie früher, weil einfach das Licht nicht so weit in den Fjord hineinreicht. Genau, und das sind dann natürlich, dann ist man natürlich ganz schnell auch bei der Ökosystemfunktion, ja, ein Kelpwald, der weniger wird, hat weniger Lebensraum für zum Beispiel Nachwuchs und so weiter und so fort. Und dann ist man ganz schnell auf der Ökosystemebene. Und bei weniger Fischen kann man sich dann ganz schnell vorstellen, hat man dann auch weniger Fischereimöglichkeiten. Dann ist man ganz schnell beim Tourismus auch zum Beispiel, ne? Weil die Leute, die halt tourismusmäßig dann in die Arktis fahren, wollen natürlich große, imposante, kalbende Gletscher sehen oder halt auch zum Beispiel diese hohe Biodiversität an Seevögeln oder Meeressäugetieren. Das fällt dann alles weg. Ist natürlich trotzdem gerade im Moment ein Arktis-Boom auch im Tourismus zu verzeichnen. Es werden immer mehr Touristen aufgrund des Last-Chance-Tourism. Das ist nicht der Begriff für die im Schnitt relativ hochbetagten Kreuzfahrtschiff-Touristen, sondern the last chance to see a polar bear. Ne? Also nochmal einen Eisbären sehen, bevor sie ausgestorben sind, nochmal einen Gletscher sehen, bevor sie alle weggeschmolzen sind. Weggestorben passt auch in dem Zusammenhang. Und ja, also ganz viele Leute wollen da halt nochmal hin, bevor es zu spät ist.
Ja, und dann hat man natürlich auch so ein bisschen diese Tendenz, ich glaube, der Fachbegriff heißt dann Pizzly, dass sich die Polarbären mit den Grizzlies paaren und dann du so eine komische, so cappuccinofarbenen Bären hast, die ja vielleicht ganz süß sind, aber das ist ja auch nicht so, wie die Natur sie geschaffen hat.
Genau, also das kommt ja auf das Artkonzept an, was man da halt zugrunde legt, aber wenn sie sich noch verpaaren können. Aber ja, du hast natürlich völlig recht, das sind natürlich neue Entwicklungen, die eigentlich so gar nicht forciert werden sollten, weil sie so erstmal nicht in der Natur eigentlich vorkommen sollten, wenn das Eis noch alles genug intakt wäre. Also es ist schon ein sehr spannendes Projekt insgesamt gewesen, also Face It als Ganzes. Ich habe wahnsinnig viel von den Sozialwissenschaftlern gelernt, wir haben auch ganz viel Politik Einfluss gemacht in Brüssel und auf lokaler Ebene auch. Und gerade diesen Tourismusaspekt fand ich persönlich sehr, sehr spannend, womit ich vorher sonst noch nie Berührungspunkte hatte. Und auch mit der lokalen oder indigenen Bevölkerung vor Ort zu arbeiten, war natürlich spannend. Und daher sind das auch zum Beispiel auf Spitzbergen und in Grönland völlig verschiedene Case Studies gewesen, weil die indigene Bevölkerung in Grönland zum Beispiel ja auch völlig anders an sowas herangeht als zum Beispiel die lokale Bevölkerung auf Spitzbergen, wo es einfach keine indigene Bevölkerung gibt.
Wo ist denn da der Unterschied?
Der Unterschied ist, dass Spitzbergen wäre im Normalfall, in Anführungszeichen, überhaupt nicht besiedelt. Genau, es gab keine indigene Bevölkerung, keine eingesessene sozusagen. Und die mit der Entdeckung Spitzbergens als Bergbaugebiet ist dann da eine Siedlung entstanden, Longyearbyen, was halt heute immer noch der Hauptort Spitzbergens ist. Das ist die norwegische Siedlung nach wie vor. Dann gibt es immer noch Barentsburg, die russische Siedlung, die aufgrund der aktuellen Lage halt aber auch immer kleiner wird, weil sie auch natürlich, wie man sich vorstellen kann, nicht gerade gefördert wird. Und genau, deswegen ist das alles natürlich schon eine mit der Region sich verbunden fühlende Bevölkerung, aber es ist eben keine indigene Bevölkerung, sondern eine lokale Bevölkerung.
Auch vor allem, weil ja so indigene Völker auch immer wichtiger werden also wenn man sich jetzt Konferenzen und so anguckt, dass Absolut. Ja auch die Stimmen von den indigenen Völkern immer wichtiger werden und wir zum Glück immer mehr wahrnehmen, dass wir ja durch den Klimawandel auch einfach die Art und Weise berauben, wie diese Völker die letzten 100 bis, weiß ich nicht, 1000 Jahre gelebt haben und sich entwickelt haben.
Absolut. Und wir haben zum Beispiel halt in Nordnorwegen den dortigen indigenen Bevölkerungen zusammengearbeitet oder halt auch in Grönland. Und gerade Grönland hat ja kürzlich sozusagen wieder eine Aufmerksamkeitswelle abbekommen, weil ein gewisser jemand die ganze Insel kaufen möchte. Da ist es halt so, dass den Grönländern an sich der Bevölkerung schon sehr, sehr, sehr bewusst ist, auf was für einem Naturschatz sie dort einfach sitzen. Und der Schlachtruf, wenn man das so sagen will, der grönländischen Regierung ist auch völlig zu Recht: Nothing about us without us. Also es gibt schon ein ganz klares Selbstbestimmungsrecht, was dort auch gefühlt und gelebt wird. Und das ist natürlich super, wenn die dort lebende Bevölkerung erstmal das Sagen darüber hat, was mit ihrem Gebiet passieren soll.
Ich habe noch eine Nachfrage zu dem Projekt. Du hast gesagt, es hat besonders Spaß gemacht, mal mit so SozialwissenschaftlerInnen zusammenzuarbeiten. War das auch herausfordernd, mit anderen Disziplinen zusammenzuarbeiten aus den Meereswissenschaften? Gab es da arge Unterschiede oder?
Absolut, absolut. Das war für uns alle eine wahnsinnig steile Lernkurve. Ich bin Naturwissenschaftler. Ich habe ja eben schon Last Chance Tourism gesagt. Ich war derjenige, der wirklich, ohne mit der Wimper zu zucken, erstmal geglaubt hat, naja, auf dem Kreuzfahrtschiff, irgendwie relativ alte Menschen, das wird wohl damit irgendwie zusammenhängen, nicht? Und das habe ich überhaupt nicht in Frage gestellt, nicht? Das ist so eine ganz witzige Anekdote. Und unser Tourismuswissenschaftler, der sich halt hauptsächlich mit Kreuzfahrttourismus beschäftigt, als er das gewahr geworden ist, ist fast vom Stuhl gefallen. Also das ist natürlich dann eine Frage von Definitionen. Und wir haben ganz oft den Fall gehabt, dass wir über die gleichen Dinge mit verschiedenen Fachbegriffen reden oder die gleichen Begriffe für verschiedene Sachen benutzen. Also das geht in beide Richtungen. Modeling ist zum Beispiel auch ein Begriff. Modeling für uns Naturwissenschaftler heißt, dass wir halt irgendwie zum Beispiel Datenlayer im Fjord produzieren und dann halt vorhersagen können, wo welche Salzgehalte zu finden sein müssten, wo welche Tiere zu finden sein müssten, mit welchen Wahrscheinlichkeiten und so weiter und so fort. Modeling im sozialwissenschaftlichen Bereich heißt was komplett anderes und da mussten wir erstmal zueinander finden. Und meine Aufgabe als Projektmanager war dann natürlich auch gewisserweise halt diese Unterschiede dann erstmal zu detektieren und dann auch zu glätten. Also wir hatten einen naturwissenschaftlich-numerischen Modellierer, der dann irgendwann ganz panisch mich angemailt hat, ob er irgendwas verpasst hätte, ob er irgendwas machen muss, weil er in einem der sozialwissenschaftlichen Arbeitspakete gelesen hat, naja, wir werden dieses und jenes modellieren und er dachte, er war da jetzt gefordert, aber das war er gar nicht.
Was heißt es denn im sozialwissenschaftlichen?
Ja, das heißt zum Beispiel, dass man die Bevölkerung interviewt, dass man da halt auch zum Beispiel, dass ein Gefühl, als Wissenschaftler ein Gefühl dafür bekommt, was wird da vor Ort überhaupt gewünscht? Was bereitet den Menschen vor Ort Sorge? Worauf legen sie Wert? Und man übersetzt das dann halt in auch Management-Optionen, die man halt dann der lokalen Politik, den Entscheidungsträgern auf lokaler, nationaler oder dann in Brüssel auf internationaler Ebene vorlegt, was man dann sozusagen übersetzen muss, um dann ein adaptives Co-Management zu erreichen. Ja? Also Co-Management, weil es bindet die lokale Bevölkerung vor Ort irgendwie ein, in den Entscheidungen auch oder in der Richtung, in die es gehen soll. Und adaptiv heißt im Prinzip Learning by Doing. Ja? Also, dass man halt auch das Management hinterher flexibel anpassen kann. Und das ist damit Modellierung gemeint. Also was völlig anderes, als wir Naturwissenschaftler uns eigentlich immer dabei denken.
Eigentlich ganz cool, mal aus seiner eigenen Blase rauszukommen.
Absolut. Also ich habe da wahnsinnig viel bei gelernt. Auch die Konferenzen, die schon so halb oder fast vollständig politisch dann motiviert sind, da würde sich ein Naturwissenschaftler in seiner eigenen Blase gar nicht hin verirren. Aber das ist unheimlich, unheimlich spannend und interessant, was da halt auch an Fragen zum Beispiel dann halt kommt. Was das denn jetzt eigentlich dann heißt im weiteren Sinne, wenn zum Beispiel der Kelpwald wegstirbt. Man wird da auch schon gefordert, aus seiner eigenen Blase rauszukommen und eigentlich sich zu überlegen, ja, was heißt das jetzt eigentlich, was ich hier herausgefunden habe? Das ist sehr spannend.
Mhm. Ein Ort, wo man ja auch die Chance bekommt, aus seiner eigenen Blase rauszubekommen, ist ja auch eure Konferenz IC Mare, die du mitgegründet hast. Dort sind ja auch alle Disziplinen der Meereswissenschaften vertreten. Ich selber war auch schon da. Letztes Jahr habe ich eine Session geleitet. Davor, den Jahren, habe ich einen Vortrag gehalten. Annabelle, weiß ich, hat auch schon mal eine Session gehalten, richtig?
Ja, hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja.
So schön.
Genau. Vielleicht magst du so ein bisschen beschreiben, was die Idee hinter ICI Mare ist. Und ihr beschreibt euch ja selber als auch Bottom-up-Initiative, was genau ihr damit meint.
Ja, also eingangs hattet ihr schon gesagt, ICI Mare, das ist eine Abkürzung für die International Conference for Young Marine Researchers. Und das ist eine Veranstaltung vom Naturwissenschaftlichen Verein zu Bremen. Der Verein ist wahnsinnig alt, von 1864, aber ICI Mare ist da der neueste Zuwachs sozusagen. Und es ist eine meereswissenschaftliche Nachwuchskonferenz sozusagen. Ja, also die Idee ist, dass der Nachwuchs, und das schließt Bachelor- und Masterkandidaten alle zum Beispiel auch schon mit ein, dass der meereswissenschaftliche Nachwuchs erste Konferenzerfahrung sammeln soll, ja, vor einem Publikum, was auf Augenhöhe halt auch ist, ja, also es soll eine Plattform sein für die ersten Vorträge, für die ersten Posterpräsentationen, die man dann so als ganz junger Forschender halt irgendwie hält. Aber es ist nicht nur eine Konferenz im klassischen Sinne, sondern auch ein Networking-Event, ja, und soll so einen Startpunkt liefern, um halt selber sich dann sein professionelles Netzwerk aufzubauen. Wir finden immer jedes Jahr im September statt und wechseln im Moment immer zwischen Bremen, Bremerhaven und Oldenburg. Und ja, das Besondere daran ist, wie du halt gesagt hast, ist ein kompletter Bottom-up-Ansatz, ja, also die Konferenz und das ganze Programm und der Inhalt ist alles vom naturwissenschaftlichen Nachwuchs selber organisiert und die Themen sind auch vom naturwissenschaftlichen Nachwuchs selber organisiert. Also es gibt einen Call for Sessions zum Beispiel, wo dann man als ja vielleicht schon ein bisschen fortgeschrittener Kandidat, jetzt Master oder als Doktorandin, sein Fachgebiet als Moderator für diesen Konferenzteil dann halt zum Beispiel repräsentieren kann. Man kann sich dann auf die verschiedenen Sessions mit seinem Beitrag dann bewerben als Konferenzvortrag oder als Poster. Man kann aber auch zum Beispiel einen Workshop einreichen und leiten, um einen Teil seiner eigenen Begabung irgendwie weiterzugeben. Das ist alles möglich und die Konferenz ist immer das, was man selber draus macht. Ja? Also wir hatten einmal den Fall, dass zum Beispiel es keine Fischereisession gab und dann bin ich darauf angesprochen worden, ach Mensch, das ist ja total schade, warum gibt es denn keine Fischereisession? Und dann habe ich gesagt, naja, das liegt daran, dass ihr keine beantragt habt. Und siehe da, im nächsten Jahr hatten wir dann plötzlich 3 Anträge für eine Fischereisession und haben dann auch die Leute dann dazu gebracht, zusammenzuarbeiten, was auch sehr erfolgreich war. Aber besser so als andersrum. Genau, also es gibt ein Kernteam aus Nachwuchswissenschaftlern und ich wachse da so langsam raus aus dem Nachwuchssein. Mache aber zum Beispiel noch die Buchhaltung, weil das ist so ein ungeliebtes Thema sozusagen und da halte ich gerne auch den anderen den Rücken frei. Ich bin sozusagen der Kontakt zum naturwissenschaftlichen Verein hin und aber es gibt ja jedes Jahr neue Session-Hosts, es gibt immer auch jedes Jahr neue Helfende, die halt mitmachen und wir sind da ganz, ganz offen und ganz, ganz flexibel. Insgesamt ist es halt so, dass wir zum Beispiel auch, weil es halt der Nachwuchs ist, die Konferenz auch möglichst günstig halten wollen. Und Bachelor- und Masterstudenten kriegen ja zum Beispiel in den seltensten Fällen Reisekosten oder Konferenzreisekosten von ihren Universitäten oder Instituten erstattet. Und deswegen möchten wir halt die Beiträge auch so gering wie möglich halten. Was wiederum heißt, dass wir ja auch auf Sponsoren irgendwie angewiesen sind. Da stehen wir recht gut da, sind aber natürlich auch immer offen für weitere Kooperationen. Und das ist eigentlich alles immer sehr nett als Konferenz, aber auch sehr fruchtbar, auch für die Firmen, die uns dann unterstützen, die auch Workshops zum Beispiel anbieten teilweise. Das ist ganz flexibel und das meine ich mit Bottom-up, ja. Also es gibt halt immer von unten heraus ganz viele Möglichkeiten, wie man sich einbringen kann.
Wenn ich jetzt eine Schülerin wäre oder eine Bachelorstudentin, wie könnte ich mich denn bei euch melden, damit ich bei der Konferenz als das Volunteer mithelfen kann.
Genau, also das ist relativ simpel. Wir haben eine Homepage, icimare.com Und da ist auch schon die nächste Konferenz beworben. Die wird vom 8. bis 12. September 2025 in Bremerhaven stattfinden, an der Hochschule in Bremerhaven. Und auf der Homepage ist eigentlich alles, was man wissen muss, verlinkt. Und es gibt einen Newsletter. Wenn man den abonniert, dann wird man eigentlich mit allen Informationen immer versorgt. Der Call for Sessions ist jetzt gerade gelaufen und wird jetzt von den Personen, die dafür zuständig sind, ausgewertet, was wir so an Sessions dann haben werden im September. Und über die Newsletter zum Beispiel wird dann halt auch weiter verbreitet werden, wenn der Call for Abstracts offen ist, also wenn man dann sich mit seinem Konferenzbeitrag anmelden kann. Was man immer machen kann, selbst wenn man im September dann schon an der Hochschule vor der Tür steht, man kann sich immer als Zuhörer eintragen. Ja, also für einen Betrag von auf jeden Fall unter 30 Euro bekommt man dann 4 Tage Konferenzprogramm mit ganz vielen Vorträgen und Netzwerkaktionen. Es gibt immer ein Science Speed Meeting. Es gibt eine nette Konferenzsession mit was zu essen und ein paar Getränken. Es gibt eine Post-Conference Party.
Es gibt noch eine Poster-Session.
Genau, die Poster-Session, also viele verschiedene Aktionen und wir legen ganz viel Wert darauf, dass man sich auch dann vernetzt, ja, dass die Leute auch genug Zeit haben, sich zu unterhalten über ihre Forschung und über anderes. Genau, und da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie man uns kontaktieren kann.
Ja, ich hatte tatsächlich meine Session damals auch in Bremerhaven 2022 zu dem Thema Zeitserien und also... Es war wirklich ein toller Ort in Bremerhaven, der an der Hochschule ist. Ich war absolut positiv begeistert und dann auch, nachdem man seine Session hatte und der Mensa dann weiter zu diskutieren. Und das war, also ich kann es nur jedem jungen Wissenschaftler oder auch, wenn ihr vielleicht in Berufen seid, die angelehnt sind an die Wissenschaft oder also einfach generell Ozean angelehnte Berufe, auf jeden Fall vielleicht dieses Jahr in Bremerhaven und in den nächsten paar Jahren an den anderen Standorten vorbeizuschauen.
Absolut. Man kann sich auch als nicht wissenschaftende Person einbringen, zum Beispiel mit einem Workshop oder dergleichen. Genau, da gibt es ganz viele Möglichkeiten.
Ja, ich habe auch durchweg positive Erfahrungen gemacht und ich wollte auch nochmal hervorheben, dass das auch wirklich eine internationale Konferenz ist. Also es hat sich jetzt so ein bisschen nach Norddeutschland angehört und das sind ja auch einfach die Standorte und das sind ja auch super Standorte. Aber jedes Mal, als ich da war, habe ich auf ganz viele international Studierende oder PhD-Studenten getroffen aus meinem Themengebiet. Also man kann sich wirklich auch global vernetzen, wenn man möchte.
Absolut. Ich kenne auch immer noch von der allerersten Konferenz Leute, die aus aller Welt kommen. Ja.
Hast du ein persönliches Highlight aus den letzten Jahren oder aus der letzten Konferenz in Bremen?
Genau, ja, die letzte Konferenz fand ja in Bremen statt und das war auch der erste Konferenzstandort 2019. Also das war so ein bisschen nach Hause kommen, weil das ja auch der Naturwissenschaftliche Verein zu Bremen ist, der uns da aufgenommen hat. Also das war sehr schön, dass wir wieder nach Bremen kommen konnten. Wir hatten hier die Konferenz an der Universität dann in unserem brandneuen Gebäude, wo ich selber auch jetzt mein Büro habe. Das war natürlich sehr schön und was auch interessant war, dass wir waren die erste größere Veranstaltung mit externen Gästen auch, halt Konferenzgästen in dem Fall. Und es war halt sehr schön, weil alle Leute aus dem Gebäude, alle Professoren, Professorinnen sind dann auch mal nach unten gekommen, wo die Konferenz dann lief. Ja, wir wollten nur mal schauen, wie es denn so ist und wie das halt alles so in Full Swing halt aussieht, was wir da so aufbereitet haben und wie wir das aufgebaut haben. Und ich habe da schon die ein oder andere Rückfrage bekommen, wo wir denn die ganzen Pflanzen her gehabt hätten, wie wir denn dieses gemacht hätten, wie wir jenes gemacht hätten. Also das war sehr, sehr erfolgreich und eine schöne Kombination. Und ja, also insgesamt ist jede Konferenz aber ein Highlight. Also das ist schon schön, einfach ja, das möglich zu machen als Verein. Das ist toll.
Vielleicht ganz kurz, weil du es jetzt öfter erwähnt hast, der Naturwissenschaftliche Verein zu Bremen. Magst du kurz erzählen, was das ist?
Ja, also der Naturwissenschaftliche Verein zu Bremen ist 1864 gegründet worden und ist ein Verein, der halt, bis dass wir dazu kamen, hauptsächlich die terrestrischen Naturwissenschaften vertreten hat, weil wer sich so ein bisschen mit der Geschichte der Meereswissenschaft in Deutschland auskennt, der weiß, das war früher in den Anfängen alles in Kiel. Und dann kam halt irgendwann Hamburg dazu, so ein bisschen mit Fischereiwissenschaften. Und das ist auch alles immer noch vorhanden und ausgebaut. Aber irgendwann kam Bremen dann halt als Player dazu. Aber dann war der Verein schon etabliert. Und wir haben dann mit IC Mare eine Initiative gehabt, die als Idee existierte, und wir wollten einen Verein im Hintergrund haben und keinen Verein selber gründen, weil Doppelstrukturen muss man irgendwie vermeiden, finde ich. Und da bot sich der naturwissenschaftliche Verein an und uns ist sozusagen der rote Teppich ausgerollt worden, weil gesagt worden ist, wir sind hier nur alte Leute, mit uns ist keine Zukunft zu machen. Genau solche Initiativen braucht so ein Verein. Wir haben unsere eigene Buchhaltung, wir haben ganz viele Freiheiten und das ist im Sinne von IC Mare gewesen, ne? Dieser Bottom-up-Ansatz auch aus dem Verein heraus, was die Unterstützung des Vereins angeht, und das hat super zusammengepasst. An sich macht der naturwissenschaftliche Verein im Winter immer eine Vorlesungsreihe im Überseemuseum zu verschiedensten Themen. In diesem Winter, das endet jetzt gerade, ist es das Thema Wildnis gewesen. Im nächsten Winter sehe ich es schon auf mich zukommen, dass es eine meereswissenschaftliche Vortragsreihe wieder wird. Und im Sommerhalbjahr macht der Verein ganz viele Exkursionen, also so in die nordwestdeutschen Gebiete. Es gibt eine große Pilzarbeitsgruppe, die Exkursionen macht. Es gibt Insektenarbeitsgruppen, es gibt einen Fischarbeitskreis. Wir sind die, ja, es hört sich ein bisschen altbacken an, wir sind die meereswissenschaftliche Fachgesellschaft, ist es genannt, weil der Verein einfach so alt ist, klingt das so. Und da ist IC Mare drin eingebettet. Aber wir haben zum Beispiel jetzt auch eine monatliche Zusammenkunft, den Ocean Chat, gegründet, wo wir einfach einmal im Monat, immer am ersten Dienstag im Monat, eine Plattform bieten wollen für meereswissenschaftlich Interessierte. Und das sind viele Studierende hier aus unserer Universität, aber es ist offen für alles und jeden. Wer meereswissenschaftlich interessiert ist, kann dazukommen. Wird jetzt auch keine Vereinsmitgliedschaft abgefragt. Das soll eine Art, ja, Diskussionsabend, Stammtisch, es gibt einen Vortrag dann zu Anfangs, es gibt Getränke, es ist eine nette Runde und man kann da dann lange und ausgiebig diskutieren. Das soll auch eine Planungsebene haben, ja, also wenn man jetzt zum Beispiel sich mit 3, 4 Leuten zusammenfindet, die Lust haben, ihre Schnecken- und Muschelfunde aus den Urlauben zu bestimmen, dann kann man auch gerne einen Weichtierarbeitskreis bilden, wenn man das möchte, ne? Das finde ich alles unterstützenswert. Und ja, so bietet der Verein als solches auch noch mehr meereswissenschaftliche Veranstaltungen und Ansätze als IC Mare. Aber das ist natürlich die größte.
Voll schön, wie umfassend ihr das für auch alle anderen gestaltet. Du warst ja auch Teil des ersten Ozeandekadenkomitees. Und weil du ja diese Expertise hast mit auch jungen Leuten, die sich bei IC Mare wiederfinden können, können deiner Meinung nach junge Leute sich oder zu den Zielen der UN-Ozeandekade beitragen? Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, die dir jetzt so einfallen, außer natürlich zur IC Mare zu gehen?
Ja, also Konferenzen ganz generell bedienen ja eigentlich schon mal mindestens 6 der 7 Ziele der Ozeandekade, einfach in dem Sinne, als dass Konferenzen immer die Vernetzung von Wissenschaft untereinander fördert, ja, also sauberer Ozean, gesunder, produktiver, vorhersehbarer Ozean, das sind alles unter anderem ja auch wissenschaftliche Aspekte. Und wenn man einfach gewahr ist, was an Wissenschaft vorhanden ist und das halt auch für sich vernetzen kann, dann tragen Konferenzen immer irgendwie dazu bei. IC Mare zum Beispiel trägt jetzt auch zu Ziel 7, inspirierender Ozean, bei, wie ich finde, einfach weil es dieser Vibe ist, den die Konferenz verbreitet, ja, bottom-up. Und das ist wahnsinnig inspirierend. Aber ich hoffe auch, dass zum Beispiel andere Vereinsaktivitäten, wie jetzt, wir haben eine große Korallenriff-Bildausstellung in einem Museum jetzt südlich von Stuttgart gehabt und so weiter. Also dass das auch, ja, Staunen und Inspirationen auslöst, was ja auch ein Teil der Ziele ist. Ich finde, als Nachwuchswissenschaftler oder junge Person, egal ob es jetzt wissenschaftlich, ob man eine Wissenschaftlichkeit anstrebt oder nicht, kann man immer irgendwie zu diesen Zielen beitragen, wenn man sich irgendwo einbringen möchte, in einen Verein, sogar auch in die Politik oder halt bei Einzelaktionen, wie jetzt ja zum Beispiel Beach-Cleanups oder sowas an den Küsten. Also da kann man ganz klein anfangen und sich halt so weit involvieren und involvieren lassen, wie einem das selber genehm ist. Aber die Richtung ist ja sehr, sehr vorgegeben. Ja, also wir wollen alle irgendwie den Ozean schützen und ihn zugänglicher und sicherer machen. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten.
Und das können auch Externe machen. Vielleicht kann man das mal dazu sagen. Dazu muss man nicht intern in dieser Meeresstudierenden-Bubble sein oder, also da sind alle durchaus angesprochen. Die Meeresdekade geht uns ja auch alle was an.
Absolut, absolut. Also ein großer Ziel der UN-Ozeandekade in Deutschland gerade ist es ja, Leute mit an Bord zu holen und von der Wichtigkeit des Meeres, ja, zu überzeugen, die mit dem Meer nicht so wahnsinnig viele Berührungspunkte haben. Ich selber bin in der Eifel aufgewachsen, da ist das Meer ganz weit weg und spielt im Alltag der Menschen eigentlich überhaupt keine Rolle. Aber vieles von dem, was auch dort gemacht wird, beeinflusst natürlich das Meer. Und man muss halt auf ganz breiter gesellschaftlicher Ebene klar machen, dass sämtlicher Meeresschutz auch von uns allen gemeinschaftlich abhängt. Ja, also Erfolg oder Misserfolg von Meeresschutz kann halt von jedem irgendwie beeinflusst werden. Da kann man sich natürlich jetzt voll und ganz verschreiben, so wie ich das getan habe, oder man kann auch aus ja, seinem normalen Alltag, wenn man kein Wissenschaftler heraus ist, sich beteiligen. Jetzt zum Beispiel in einer Vereinstätigkeit oder so.
Ja, ich glaube, das beantwortet schon die Frage, die wir dir eigentlich stellen wollten. Wir wollten dich nämlich fragen, ob du noch mehr Tipps hast, wie ozeanbegeisterte Personen sich einbringen können. Aber im Prinzip hast du es ja gerade eben schon gesagt.
Ja, ich kann das ja noch mal ein bisschen auswalzen. Also ich finde, es gibt, also man muss sich ganz grundsätzlich überlegen, was einem persönlich liegt. Ja, also es gibt ja verschiedene Vereine mit verschiedenen Tätigkeiten oder Zielen. Es gibt tolle Vereine und Stiftungen überall im Land, auch im Süden Deutschlands. Also dafür muss man nicht am Meer wohnen, um sich da irgendwie einzubringen. Es gibt zum Beispiel die Deutsche Stiftung Meeresschutz in München, die wahnsinnig tolle Sachen machen. Es gibt den Verein Deep Wave in Hamburg. In Bremen haben wir mit dem NWV ganz viele monatliche oder jährliche Sachen, die wir anbieten. Und man kann natürlich auch, wenn man ein bisschen handfester in die Wissenschaft eingebunden sein möchte, ja auch sich mit Citizen Science Projekten in die akute Meeresforschung mit einbringen. Da gibt es auch wahnsinnig interessante Ansätze, dass man erst zum Beispiel Proben nimmt, selber auch, wenn man im Urlaub ist zu einem bestimmten Zeitpunkt. Es gibt so einen Ocean Sampling Day zum Beispiel, sodass man halt ja eine Sandprobe, wo dann halt hinterher die Mikrobiologen dann genauer drauf schauen, wo er einschickt. Es gibt aber auch viel online-basierte Möglichkeiten, wo man dann zum Beispiel Bilder von unter anderem auch Meerestieren aus der Tiefsee auswertet und dann damit eine Algorithmen trainiert, um diese dann halt automatisch auswerten zu können, diese Bilder. Also da gibt es ganz viele Initiativen, wo man mitmachen kann, wo man entweder akut zu einem Verein dazustoßen kann oder halt auch online, remote sozusagen dann halt unterstützen kann.
Ich finde, da hast du ganz viele Aspekte angesprochen, die wir bisher tatsächlich noch gar nicht hatten in unserem Podcast, gerade so Citizen Science Projekte.
Wie schön.
Ja, und so langsam sind wir auch schon am Ende unseres Gesprächs. Möchtest du noch mehr Sachen promoten? ICMARA hatten wir ja schon gesagt, die nächste Deadline ist wahrscheinlich im März. Es gibt den Ocean
Genau.
Chat, über den haben wir schon geredet. Fällt dir noch mehr ein?
Schaut euch um, also jeder, der irgendwie sich einbringen kann, soll das tun und sollte davon definitiv nicht abgehalten werden. Informiert euch online, das ist mir immer so das Wichtigste. Es gibt wahnsinnig viel Information. Man muss nicht das Rad selber neu erfinden, weil das ist dann eine große Aufgabe, vor der man dann steht und wo man dann auch relativ schnell die Motivation verlieren kann, wenn man sich einbringen will. Aber sich zu engagieren in einem Verein, vielleicht auch in einer Partei oder sowas in der Richtung, da gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten. Man muss sich informieren. Das ist die einzige Hürde, die einem nicht genommen werden kann.
Ja, und wenn ihr irgendwas Interessantes findet, dann schickt uns das auch bitte. Wir machen immer gerne Werbung für alle möglichen Sachen, Projekte, Initiativen, die es auch an Orten gibt, wo das Meer vielleicht nicht direkt liegt. Vielen, 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 vielen Dank, Simon. Wir haben uns so gefreut, dass du hier warst, und wir verlinken natürlich alle genannten Projekte, sei es FaceIt, sei es Ocean Sampling Day und natürlich auch die Homepage von IC Mare in den Shownotes. Außerdem wollten wir auch nochmal erwähnen, dass, wenn ihr Fragen, Rückfragen habt an Simon, dass Simon auch nochmal zurückkommt, und zwar bei unserem Coffee Break, und der findet natürlich immer am letzten Freitag unseres Monats statt. Und alle Details dazu, wann genau, in welchem Monat Simon bei uns im Coffee Break ist, bekommt ihr dann zeitnah. Und
bei IC Mare mittlerweile der Call for Abstracts ausgeschrieben. Also ihr könnt euch dort jetzt mit euren Vorträgen bewerben, falls ihr Lust habt, bei der Konferenz dabei zu sein.
Genau, die Informationen gibt es jeweils auf unserer LinkedIn-Seite, unserem E-Mail, in unserem E-Mail-Verteiler, auf den Social-Media-Kanälen. Vielen, vielen Dank, Simon, dass du hier warst.
Ja, danke für deine Zeit.
Ich habe mich sehr gefreut. Vielen herzlichen Dank. Ihr macht eine gute Arbeit. Macht nur weiter so.
Dankeschön. Wellenbrecher ist eine Initiative von ICOP Dach und eine anerkannte UN-Ozean-Dekaden-Aktivität. Es wird produziert von Annabel von Jakowski, Eva Räufer und Josefa Bayer. Recherche: Josefa Bayer. Moderation: Annabel von Jakowski und Eva Räufer. Schnitt: Eva Räufer. Grafikdesign: Spaghetti Shark. Ton: Florentin Seifert. Management: Annabel von Jakowski.